Liebe Gäste vor Ort, liebe Gäste auch im Stream, ich begrüße euch hier zum Winterchaos vom Labor Luzern und Luxeria. Es freut mich, hier zusätzliche Gesichter zu sehen. Wir haben noch Besuch bekommen von einerseits von Matthias selbst, der den nächsten Vortrag machen wird. Andererseits sind auch seine Frau und seine Kinder hierher gekommen. Wir werden einen spannenden Vortrag hören über automatisiertes IoT, respektive ein Flottenmanagement mit Git. Fragen dürft ihr gerne im Chat stellen, für die, die im Stream dabei sind. Und vor Ort haben wir natürlich wie immer das Mikrofon. Matthias, the stage is yours.
Dankeschön, ja. Vielen Dank für die Einführung und es freut mich, hier sprechen zu dürfen. Eben wie er schon gesagt hat, über automatisiertes IoT-Flottenmanagement mit Git. Und ich denke mal einfach, unterbrecht mich, wenn was völlig unklar ist. Wenn jemand zum Beispiel eine kleine Frage hat, was Git ist oder so, einfach fragen. Gut, ein paar Worte zu mir, zufällig ausgewählt. Also ich hasse langweilige Jobs und versuche das immer zu automatisieren. So habe ich zum Beispiel schon als Kind der Kugelbahn einen Motor eingebaut. Und dann entfällt das langweilige Hochlegen der Kugel, entfällt dann so. Im Berufsleben ist es nicht viel anders. Ich versuche repetitive Aufgaben mit Continuous Integration und Continuous Delivery loszuwerden. Dann habe ich mir auch überlegt, wie ich mich als Entwickler weiterbilden soll, ob ich da irgendwie so zahlreiche Kurse buchen soll und die dann irgendwie auf LinkedIn schön darstellen. Aber ich habe mich anders entschieden, und zwar habe ich gedacht, ich starte ein Open-Source-Projekt in einem Bereich, der irgendwie so eine gewisse Lücke hat. Und das ist das Projekt EDI. EDI wird dann auch bei meiner beruflichen Tätigkeit eingesetzt. Es ist, glaube ich, vom Bild her wahnsinnig schwierig zu raten, wo ich arbeite. Die Freizeit verbringen wir am liebsten zusammen mit meiner Familie in der Natur. Und wenn mich jemand kontaktieren will, hier ist die E-Mail-Adresse. Ich hoffe, die Stimme hält. Das ist so etwas das größte technische Problem bis jetzt. Gut, also zur Idee von diesem Vortrag. In einem IoT-Umfeld soll möglichst viel automatisiert werden. Und zwar möchte ich die Herstellung von maßgeschneiderten Betriebssystemen automatisieren. Ich möchte die Qualitätssicherung automatisieren. Ich möchte das Konfigurationsmanagement einzelner Geräte automatisieren und das Flottenmanagement ebenso. Daraus resultieren soll hohe Qualität, es soll reproduzierbar sein, die Sicherheit soll gewährleistet sein. Der Aufwand, das ist für mich natürlich auch privat sehr interessant, der Aufwand soll reduziert werden, weil ich habe nicht beliebig viel Zeit für mein Projekt. Und ich erwarte kurze Reaktionszeiten. Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, soll das auch schnell wieder gelöst werden können. Gut, dann zum eigentlichen Inhalt des Vortrages. Es sind so drei Themenbereiche, die wir quasi streifen. Und zwar das eine ist das kontinuierliche Integrieren. Wir bauen ein Betriebssystem zusammen, basierend auf Debian. Wir installieren das Betriebssystem automatisch auf ein Gerät und wir testen es auch automatisch. Wenn wir mal dieses einfache Betriebssystem haben, dann können wir es auch zu etwas Sinnvollem machen. Wir wollen also quasi ein einzelnes Gerät mit einem sinnvollen Anwendungsfall ausstatten, dass es etwas Sinnvolles tun kann. Wir müssen das also ein bisschen passend konfigurieren. Das ist die Geräteverwaltung. Und wenn wir es quasi ein einzelnes Gerät konfigurieren können, basierend auf einem selbst hergestellten, maßgeschneiderten Betriebssystem, dann möchten wir das natürlich auch auf der ganzen Flotte tun und wir möchten die Flotte kontinuierlich aktualisieren. Das sind also so die drei Themenbereiche und ich gehe jetzt von links nach rechts, gehe ich durch die einzelnen Themenbereiche durch und zeige, wie ich das mal hier so gelöst habe. Also zuerst das kontinuierliche Integrieren. Gut, also wir möchten ein Betriebssystem zusammenbauen, das Ding over the air auf ein Gerät bringen, dort installieren und dann auch automatisch testen. Jetzt, zuerst einmal, das ist hier oben, zuerst einmal geben wir an GitHub einen Auftrag und sagen, hey, ich möchte gerne für dieses Gerät da unten, möchte ich ein Betriebssystem bauen. Ich würde gerne den Master Branch von einem gewissen Repository verwenden und dann geht's los. Dann der zweite Schritt, da geht dieser Auftrag geht von GitHub zu mir nach Hause auf ein Raspberry Pi, das bei mir zu Hause installiert ist, und wird dort ausgeführt. Dann, das Raspberry Pi holt wiederum von GitHub, holt seinen Git Repository, in dem beschrieben ist, wie das Betriebssystem zusammengebaut werden soll. Okay, dann ist das mal hier. Und jetzt zum Zusammenbauen, wie schon bereits erwähnt, ist das Ganze auf Debian basierend. Also ich hole da einen Haufen Debian-Packli und baue die zu einem Betriebssystem zusammen auf dem Raspberry Pi. Dann der fünfte Schritt. Wir laden das Ding hoch auf Mender. Mender ist so ein Service, mit dem ich mein Gerät robust aktualisieren kann. Also das ganze Betriebssystem-Image geht hoch dort, das ist vielleicht 180 MB groß, geht dort hoch. Dann hier das letzte, was ich habe, ist die Device-ID. Ich möchte es also gerne auf dieses Gerät da unten installieren. Und wenn es nur installiert ist, ich weiß schon, es hat mal irgendwie gestartet, aber vielleicht ist es noch sinnvoll, ein paar zusätzliche Tests zu machen, dann macht das Raspberry Pi direkt mit dem Test-Device ein paar zusätzliche Tests. Und am Schluss möchte ich natürlich sämtliche Resultate auch wieder zurück auf GitHub haben. Die werden also alle auf GitHub hochgeladen. Gut, es sind da ein paar Schlüsselprinzipien dahinter. Es ist mir sehr wichtig, dass das Ganze sicher ist. Das ist besonders auch spannend, wenn man das Ganze, die ganzen Repositories Open Source hat. Da muss man ein bisschen besser aufpassen, dass man nicht irgendwelche Passwörter oder so im Git-Repository versorgt. Es soll auch sehr reproduzierbar sein. Also wenn ich es heute mache, dann sollte es morgen wieder das gleiche Resultat liefern. Das Ganze ist, wenn man mal da diese paar wenigen Daten eingegeben hat, ist automatisiert. Und wie schon bereits erwähnt, findet da eine Qualitätssicherung statt. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Details hier an. Was gebe ich denn genau hier ein? Ich sage mal, okay, den Workflow, den nehme ich vom Main Branch. Dann das Projektrepository ist Edi CompuLab. Das ist ein CompuLab, ein israelisches IoT-Gateway. Ich möchte es gerne vom Master, den Branch Master nehmen. Hier ist die gewählte Konfiguration und das ist eine eindeutige Beschreibung des Gerätes als UUID. Und ich möchte es natürlich selbstverständlich gern getestet haben. Jetzt kann ich das vielleicht kurz zeigen, wie das auf GitHub aussieht. Ich habe das da schon vorbereitet. Das ist genau dieses Continuous Integration Repository, also nicht das CL Repository, sondern das CI Repository, vielleicht ein bisschen größer. So. Dann kann ich da die Action auswählen und hier einen Workflow starten und daher muss ich im Prinzip, ich habe es jetzt fürs Raspberry Pi, ich habe das schon heute Mittag gebaut, das Image, also ich muss es nicht nochmal wiederholen, aber hier könnte ich noch das entsprechende Gerät angeben. Weil ich es jetzt schon gemacht habe, starte ich es nicht nochmal neu. Gut, und jetzt vielleicht kurz zum, wie das Betriebssystem zusammengebaut wird. Im Embedded-Bereich ist es häufig wichtig, dass man das Betriebssystem von Grund auf zusammenbaut und nicht einfach eine Überraschungspackung nimmt und die dann quasi bei tausenden von Kunden installiert, sondern in vielen Anwendungsfällen muss man genau beweisen können, was man installiert. Also wir beginnen bei Null und dann verwenden wir ein Standard-Tool namens Debootstrap. Mit dem kann man bei Debian ein kleines Root-Dateisystem herstellen. Wenn ich jetzt das Ganze hier auf dem Notebook baue, aber zum Beispiel auf das Raspberry Pi anwenden möchte, dann muss die fremde CPU-Architektur emuliert werden. Dazu wird QEMU verwendet. Bei meinem Projekt verwende ich jetzt einen LXD-Container statt ein CH-Root. Und dann starte ich einen Container. Es könnte auch Docker sein, aber ich verwende jetzt in meinem Fall LXD. Und jetzt kann Ansible kann diesen Container passen, so dass es auf meinen Anwendungsfall passt. Dann stoppe ich den Container, exportiere das, es ist immer noch ein Root-File-System und jetzt gibt es ein paar individuelle Befehle, die transformieren das Root-Dateisystem zu einem Betriebssystem. Und fertig ist das Paket und ich kann das hochladen auf Mender und wieder aufs Gerät installieren. Ohne dass ich irgendwelche Compact-Flash-Karten rausnehme, hin und her beige oder so, das geht dann automatisch. Gut, wie geht die Qualitätssicherung? Ich bin da natürlich auch faul und möchte nicht die Welt neu erfinden, sondern ich habe gedacht, ja, ich verwende schon PyTest, dann gibt es für PyTest gibt's das Plugin Testinfra. Das ist eigentlich für Server-Testing erfunden worden, aber man kann das wunderbar auch im Embedded-Bereich verwenden und man kann da zum Beispiel testen, dass wenn das Gerät startet, dass die Dateisysteme korrekt gemountet sind. Man kann schauen, ob die Dateisysteme beim ersten Start korrekt aufgebläht wurden. Das ist sehr, sehr einfach, mit wenig Code möglich. Was auch ganz spannend ist, ist in so einem Bereich, so, das sind so die Supply Chain Attacks. Wenn jemand versucht, quasi nicht das Gerät zu attackieren, sondern bereits die Umgebung, bei der das Betriebssystem oder irgendwelche Binaries zusammengebaut werden, da muss man extrem aufpassen und das ist, wenn man das ganze Open Source macht, ist das dann noch spannender, weil da muss man sich noch besser überlegen, kann man nicht einfach sagen, ja, das Repository sieht ja niemand, also darf ich das Passwort dort reintun. Bei GitLab sind es, glaube ich, so ein Vault, den man typischerweise verwendet, bei GitHub sind es Secrets. Und da noch eine Bemerkung, wenn jemand auch seinen Self-Hosted Runner machen will, ich habe das zuerst überlesen bei der Dokumentation von GitHub, aber der Self-Hosted Runner, der sollte nur auf ein privates Repository verbinden. Das steht so im Kleingedruckten in der Dokumentation, weil sonst kann man das auch wieder attackieren, das System. Nun, ich will ja das Ganze aber trotzdem öffentlich machen, also deshalb gibt es zwei Repositories, die den gleichen Inhalt haben. Einmal das private für den Runner und einmal das öffentliche, auf das alle schauen können. Also das Repository, das ich vorher gezeigt habe, das könnt ihr nicht sehen aus diesem Grund, aber das Bondo dazu, das Public, ist sichtbar. Gut, also wir haben jetzt ein Betriebssystem zusammengebaut. Das hat hoffentlich eine hohe Qualität, weil alles automatisch getestet wurde. Und jetzt wollen wir quasi aber das Betriebssystem, das quasi nicht mehr als ein paar Zeilen von der Konsole zeigt, wollen wir irgendwas Sinnvolles verwandeln. Und wenn man jetzt nochmal zurück auf dieses Bild schaut hier, ich habe mir da selber gerade gesagt, ja, ich möchte doch gerne ein GitHub Self-Hosted Runner machen und wieso mache ich das nicht direkt mit meinem Setup? Also das ist das erste Beispiel. Das IoT-Gerät, in meinem Fall jetzt hier ein Raspberry Pi 4, soll in einen GitHub-Runner verwandelt werden. Gut, als ersten Arbeitsschritt gibt es da wieder Input und der geht diesmal auf Mender. Ich sage auch wieder mit Ansible, ich möchte gerne ein gewisses Playbook auf diesem Gerät abspielen. Ich sage die Version, von wo es genau kommt und wohin der GitHub-Runner sich am Schluss registrieren soll. Diese Konfiguration wird dann an das Raspberry Pi weitergeleitet, respektive bei IoT ist es ja häufig so, dass das Gerät immer sich das Zeugs holen geht, weil das steckt normalerweise hinter einem LTE-Modem oder weiß der Geier wie und kann nicht direkt erreicht werden. Also das Gerät hier holt diese Konfiguration und es holt sich dann auch ein Playbook und aufgrund von diesem Playbook sieht es, oh, ich brauche noch ein paar Rollen. Die werden hier geholt im Schritt 4. Und dann wird weiter, oh, ich brauche noch ein .NET-Binary. Ich installiere das .NET-Binary auf diesem Raspberry Pi. Ich muss noch ein paar Debian-Packs installieren, weil das zweite Playbook, das wir haben, ist, oder das, die zweite Rolle ist, dass es mit EDI, also mit meinem Tool, die Betriebssysteme herstellen kann. Das braucht ein paar zusätzliche Debian-Pakete. Und zu guter Letzt registriert sich dieser Runner auf GitHub. Hier ein paar Schlüsselprinzipien. Die Idempotenz ist ein wichtiges Schlüsselprinzip. Wenn ich jetzt zweimal das Playbook auf das gleiche Raspberry Pi anwende, dann sollte es so sein, dass beim zweiten Mal einfach nichts mehr tun muss. Und deshalb ist es eigentlich unheikel, also ich kann etwas mehrfach anwenden und es passiert nichts Böses. Das Ganze ist komplett rückverfolgbar. Hier habe ich gesagt, ja, ich nehme einfach den Main Branch, aber wenn ich wirklich alles rückverfolgbar haben möchte, dann kann ich da einen Git-Hash verwenden stattdessen. Dann ein wichtiges Prinzip, das ich vielleicht ein bisschen erklären muss, ist, das Debian kennt sich hier unten, das kennt sich selbst am besten. Ich muss dem nicht sagen, was genau zu installieren ist. Es weiß, wenn ich dem sage, bitte installiere Firefox ESR oder bitte installiere libSSL, dann weiß es genau, was es tun muss. Also ich muss die Details nicht irgendwo serverseitig nachbilden. Und das ist relativ wichtig, weil bei so IoT-Lösungen, Gesamtpaketen, versucht relativ häufig das Backend, dem Gerät vorzuschreiben, was es denn zu tun hat. Und das Gerät weiß es eigentlich besser. Sicherheit ist ein wichtiges Prinzip, weil wir sind überall angreifbar. Dass es auch reproduzierbar ist, wenn ich es in ein paar Tage später nochmal tue, dass es wieder das Gleiche rauskommt. Und das Ganze soll automatisiert sein. Also wenn ich mal hier den Schritt 1 durchgeführt habe, dann läuft der Rest automatisch ab. Gut, schauen wir uns ein paar Details an. Hier ist das Playbook. Das sieht sehr, sehr einfach aus. Das Playbook für diesen GitHub-Runner. Und zwar hat das nur zwei Rollen. Da war ich auch wieder faul. Das gibt es aber im Internet bereits. Das hat bereits jemand anders gemacht. Also ich ziehe mir einfach die Rolle, die da verfügbar ist. Der hat das bestens ausprobiert. Wenn mal was nicht stimmt, kann ich ihm immer noch einen Pull-Request senden. Und für mein eigenes Tool musste ich selber eine Rolle schreiben, aber das war jetzt auch nicht eine Riesenhexerei. Aber von jetzt an kann ich das Gerät, auch wenn es in mir kaputt geht, ich habe das in ein paar Minuten wiederhergestellt. Und zu guter Letzt meldet sich das Gerät hier, also das Ding hier, meldet sich da auf GitHub und sagt, dass es jetzt gerade keinen Job hat. Gut, ein zweites Beispiel. Das IoT-Gerät soll Informationen, hoffentlich sinnvolle Informationen, darstellen. Also man nennt das oft auch Kiosksystem, zum Beispiel hier, ob man gerne den Internet Explorer durch Edge ersetzen möchte oder hier, dass es gerade das Kiosk-Terminal, die Applikation beendet wurde oder so. Also ich habe immer Spaß, wenn das irgendwie passiert, wenn man da einen Blick hinter die Kulisse werfen kann, aber natürlich sollte da was Sinnvolles gezeigt werden. Und ich werde es auch nicht mit Windows tun in meinem Fall. Gut. Also, ich möchte eine Webpage darstellen. Und zwar geht es auch wieder darum, ich sage dem Gerät, ja, ich möchte gerne ein Kiosk-Playbook auf dir ausführen. Der Branch soll Main sein. Und wenn du alles fertig gemacht hast, dann stell bitte diese Webpage dar. Dieser Auftrag geht wiederum am Mender. Das Gerät holt sich dann das Artefakt ab beim Mender, sieht, oh, ich brauche das Kiosk-Playbook hier. Das Kiosk-Playbook wiederum sagt, ja, ich brauche noch ein paar Rollen, eben diese beiden Rollen vom GitHub Action Runner und vom EDI Installer. Dann werden ein Haufen Debian-Pakete nachinstalliert und fertig ist das ganze Setup. Hoffentlich wird dann die passende Seite dargestellt. Gut, also jetzt können wir ein Betriebssystem, ein einfaches, herstellen. Wir können einen gewissen Anwendungsfall auf diesem Betriebssystem installieren. Und jetzt möchten wir das aber auf die ganze Flotte hoffentlich viele Geräte fortlaufend ausliefern. Und zwar ist das gerade im IoT-Bereich sehr, sehr wichtig, weil die häufigsten Angriffe passieren, weil einfach jemand das System über Jahre nicht mehr aktualisiert hat. Und das soll uns hoffentlich nicht passieren. Dazu habe ich eine Beispielflotte eingerichtet mit ein paar verschiedenen Geräten und unterschiedlichen Anwendungsfällen. Hier habe ich ein Raspberry Pi 2. Das sollte so den Fall darstellen, dass wir ein altes Gerät haben, das aber immer noch unterstützt werden muss und wir über längere Zeit noch Updates liefern müssen. Dann haben wir hier das CompuLab IoT Gateway mit einem IMX8 Prozessor, dann zwei Raspberry Pi 3, die wir zum Beispiel als Kiosksystem brauchen. Dann hier so ein typisches Entwicklungsgerät, das ist ein VariSite Entwicklungsboard mit einem IMX8 Prozessor auch wieder. Und dann zwei Raspberry Pi 4, das eine ist der GitHub Action Runner, das andere ist das Kiosksystem. Gut, und jetzt gibt es so ein Schlagwort GitOps. Aber was ist eigentlich GitOps überhaupt und passt es für uns? So, GitOps ist ein neues Konzept bzw. Schlagwort der IT-Gurus aus irgendwelche. Glaube ich, es waren Amerikaner, haben das mal irgendwie so gesagt. Ja, Git lässt sich gut gebrauchen für Operations. Dann haben sie das Wort GitOps kreiert, wie DevOps. Das hat so ein bisschen die Runde gemacht. Das Ziel von GitOps ist es, so viele Abläufe wie möglich zu automatisieren. Die Automatisierung soll basierend auf einem komplett beschriebenen und versionierten Zielzustand ausgeführt werden. Git wird gewöhnlich zur Speicherung des Zielzustandes verwendet, also wir speichern diesen Zielzustand in einer eigentlichen Entwicklungsdatenbank. Und dann eine Reihe weiterer Tools ist dafür zuständig, dass dieser Zielzustand auf die Flotte angewendet wird. Oder typischerweise eben auf die Serverinfrastruktur, aber bei uns ist es jetzt die IoT-Flotte. Das Schöne ist, die Anwendbarkeit von GitOps beschränkt sich nicht auf die IT-Infrastruktur. Auch im IoT-Umfeld lässt sich wunderbar damit arbeiten. Jetzt, wenn wir wieder zurückgehen auf diese Flotte. Wir wollen jetzt diese Flotte an ein Git-Repository anhängen. Und zwar haben wir in Git verschiedene Branches. Ich habe die Branches unterhalb von Develop nicht eingezeichnet, also typischerweise hätte es da noch ein paar Feature-Branches. Aber hier unten wird entwickelt. Da werden haufenweise Änderungen gemacht, die mal funktionieren, mal nicht funktionieren. Und das geht dann auf ein Entwicklungsgerät. Das wäre zum Beispiel dieses VariSite Board hier. Das liegt vielleicht bei mir auf dem Tisch. Wenn es mal nicht funktioniert, dann ärgert es mich, aber vielleicht sonst niemanden. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oder wenn jemand sonst das Gefühl hat, ja, es ist eigentlich, hat jetzt recht okay funktioniert, mindestens mal auf meinem eigenen Gerät, dann kann man das mergen auf den Main Branch. Und dann wird es auf ein erstes Kiosksystem angewandt. Und das Kiosksystem, das steht zum Beispiel vielleicht im Entwicklungsgebäude. Wenn die Entwickler von der Mittagspause zurückkommen, sehen sie, oh, hat nicht funktioniert, so müssen wir ein bisschen nachbessern. Das ist aber noch nicht so schlimm. Aber wenn es dann auch dort funktioniert hat, dann kann man es auf den Canary Branch mergen. Und dort ist vielleicht dann im Managementgebäude. Und wenn es dort nicht mehr so funktioniert, ist vielleicht nicht mehr ganz so cool. Dann hat es schon ein bisschen eine höhere quasi Visibilität. Aber wenn es auch dort funktioniert, dann kann man es auf den Produktionsbranch mergen und dann wird es vielleicht im Bahnhof von Luzern dargestellt. Wichtig ist da von hier, quasi ab dem Main Branch findet keine Änderung mehr statt. Also wenn es hier unten funktioniert hat, geht das unverändert auf den Main Branch, geht unverändert auf den Canary Branch und zu gegebener Zeit auch auf den Produktionsbranch. Gut, wie schaut das nun hinter der Bühne aus? Der Entwickler ändert was. Er sagt zum Beispiel, ich hätte gerne auf allen meinen Geräten hätte ich ein neues Betriebssystem. ändert das bei sich lokal auf dem PC im Code und committet das und schiebt es auf GitHub. GitHub merkt das und startet sofort einen Job, der jetzt nun auf einem GitHub-Runner bei GitHub läuft, hier. Und weil ich ja faul bin, habe ich hier auch wieder Ansible verwendet, das auf dem GitHub-Runner läuft Ansible. Ansible holt sich nicht direkt beim Gerät, sondern beim Ender holt er sich quasi die ganzen Fakten, die ganzen Zustände der Geräte, wird über den Ender geholt. Und wenn nötig, wird dann ein Betriebssystem-Update verlangt und nachfolgend ein Konfigurations-Update. Das wäre zum Beispiel quasi, wenn wir das Betriebssystem aktualisieren, dann müssen wir auch ja das Kiosk-System wieder nachinstallieren. Und wenn alles gut läuft, wird dann dieses IoT-Gerät wieder zu einem Kiosk-System. Wieder sehr ähnliche Schlüsselprinzipien, die Idempotenz ist wichtig. Wichtig ist auch, dass wir alles zurückverfolgen können. Und wie wir schon auf dem vorhergehenden Bild gesehen haben, das schrittweise Ausrollen der Änderungen, dass wenn es quasi was schief läuft, und das kann ja immer mal passieren, dann legt es nicht gerade die komplette Flotte lahm, sondern man merkt es zuerst bei ein paar wenigen Geräten und dann später, wenn man sich der Sache sicher ist, dann erreicht es alle restlichen Geräte. Und was noch anders ist, wenn wir es jetzt mit einem normalen Serversystem vergleichen, ist, diese Geräte hier draußen, das könnte eine Baumaschine sein, die irgendwann am Feierabend abgestellt wurde. Das IoT-Gerät ist stromlos und hat sicher keine Lust, ein Update zu empfangen. Deshalb kann es durchaus sein, dass da starke Verzögerungen stattfinden. Und deshalb haben wir hier so einen Stellvertreter, auch wieder Mender, der die Aufträge entgegennimmt und dann zu gegebener Zeit holt sich das IoT-Gerät. Das ist auch wieder ein anderes Prinzip hier. Das Gerät holt sich das Update, weil es normalerweise hinter einem LTE-Modem oder hinter einem Router versteckt. Wir können es also nicht direkt per SSH erreichen. Das holt sich das Zeugs und führt es zu gegebener Zeit aus. Wir sind wieder unterwegs mit bereits bekannten Werkzeugen. Hier ist ein GitHub Workflow. Den Workflow haben wir auch bereits verwendet, um Betriebssystemabbilder zusammenzubauen. Die Syntax ist sehr ähnlich wie Ansible, sieht sehr ähnlich aus, ist aber effektiv ist es wirklich GitHub, ein GitHub Workflow. Dann haben wir wiederum ein Playbook. Und zwar hier, das ist unspannend, da wird nur gecheckt, ob wir die aktuelle Version von Ansible haben und so weiter. Was hier passiert ist, das Wichtige sind drei Rollen, die involviert sind. Wir holen wiederum von Mender holen wir diese ganzen Fakten. Und jetzt wissen wir quasi, wir hätten gerne das Betriebssystem 3.1 und 3.0 ist installiert. Also müssen wir was tun hier, da beim Betriebssystem installieren. Und wir müssen eventuell auch die Konfiguration wieder neu applizieren oder wenn sie geändert hat, müssen wir sie applizieren. Das ist also das einzige Playbook, das sich wieder um die Flotte kümmert. Was hier wichtig zu sagen ist, man kann im Internet oft nachlesen, ja, Ansible sei für IoT komplett ungeeignet. Ja, wenn man es anwendet wie auf einem Server, dann stimmt das. Aber hier geht Ansible mal bis zu diesem Stellvertreter, also bis zum Ender. Und dort kann man das wirklich zeitnah ausführen. Da ist Ansible wunderbar. Nun, wie sieht denn das Inventar der Flotte aus? Ich habe insgesamt 7 Geräte. Sichtbar sind jetzt hier 6 Stück. Und die haben so eine eindeutige ID. Und das ist mein Inventar. Und das kann man bei Ansible gruppieren, wie man will. Man kann es nach Ländern gruppieren, nach Gerätetypen und so weiter. Da ist Ansible extrem mächtig. Und jetzt gehen wir hier auf ein individuelles Gerät, das ist wieder diese zweite Spalte. Wir möchten ein individuelles Gerät konfigurieren. Wie sieht denn das aus? Also zuerst sage ich mal, wo das Gerät angehängt ist, in meinem Fall jetzt hier am Main Branch von Git. Also das ist ein Gerät, das schon sehr früh im Zyklus das Update kriegt. Ich möchte gerne das in ein Kiosk-System verwandeln und das ist die URL, die dargestellt werden soll. Und ich denke, viel kompakter könnte das nicht sein, weil das Gerät weiß ja nachher am Schluss, ah, okay, wenn ich ein Kiosk sein muss, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie Firefox ESR oder in sowas installieren, vielleicht noch einen Lightium und das Ganze ist fertig. Hier ist dann quasi die Beschreibung des Betriebssystems. Im ganz ersten Schritt haben wir ein Betriebssystem zusammengebaut. Und das hier ist der Artefaktnamen, der rausgekommen ist. Also bei uns war es ein Raspberry Pi 4. Und das ist quasi das Image, das wir dann installieren möchten. Also ich könnte jetzt hingehen und das Artefakt, das ich heute Morgen hergestellt habe, in Git nachdokumentieren. Und dann würde, wenn ich das wieder anwende, würde das Gerät zuerst auf dem Entwicklungsbranch würde dann quasi dieses neue Image erhalten. Und jetzt ist noch wichtig, zwei Bemerkungen zu machen. Wenn wir hier zurückgehen mit diesem Stellvertreter, mit Mender hier, dann ist das ja relativ häufig ein Fire and Forget. Also ich schicke mal die Befehle raus und es kümmert mich eigentlich nicht im Moment, ob das auch erfolgreich ist oder nicht. Und die Überwachung der Geräte ist sehr wichtig, aber nicht Teil dieser Präsentation. Ich denke, das wird so ein nächster Schritt sein, dass ich zum Beispiel mit Telegraph, Winflux und Grafana zusammen hier ein Monitoring aufbaue, das dann auch ein Alerting tun kann. Also hier bin ich gerne auch für Inputs bereit. Wenn da jemand eine gute Idee hat, dann ist das tipptopp. Und bei einer großen Flotte würde das Inventar, also das hier, und die individuelle Gerätekonfiguration, also das hier zum Beispiel, wohl nicht im Git-Repository gespeichert. Weil wenn wir jetzt irgendwie 400.000 Geräte haben und jedes Gerät in einem Git-Commit verursachen würde, dann würde das enorm unübersichtlich. Also ich denke, das würde wohl in eine separate Datenbank ausgelagert. Aber jetzt in meinem Fall mit 7 Geräten ist das ziemlich überschaubar. Gut, kommen wir zum Fazit. Also das Flottenmanagement mit GitOps. Die Hauptvorteile, also mal ganz wichtig zu sagen ist, alle Beteiligten arbeiten mit den gleichen Werkzeugen und sprechen somit die gleiche Sprache. Es ist nicht so, dass quasi der Entwickler ein Image produziert, das dann in einem Jira-Ticket, in einem Excel-Sheet nachdokumentiert und dann kommt wieder jemand von Operations und nimmt das und rollt so auf die Flotte aus. Dort passieren einfach zu viele Fehler, es ist zu wenig automatisiert. Dank Git, dank dieser nahtlosen Dokumentation ist alles rückverfolgbar. Wir arbeiten nur hier unten auf dem Develop-Branch und auf etwaigen Feature-Branches. Oben kommt alles quasi unverändert weiter auf die oberen Branches. Das Ganze habe ich gezeigt, das lässt sich hochgradig automatisieren. Was wir auch schon erwähnt haben, ist das schrittweise Ausrollen. Das ist auch ganz wesentlich, dass man nicht bei einer IoT-Flotte plötzlich 400.000 Geräte ruiniert, weil das kann man sich vorstellen, wenn dann bei jedem Gerät jemand vorbeigehen muss und das pro Gerät vielleicht 100 Franken kostet, wird es schnell einmal relativ teuer. Dank diesem Vorgang, dank dieser Automatisierung hat man das Problem der Flüchtigkeitsfehler extrem oder der Verständigungsprobleme hat man extrem reduziert. Gut, dann zweiter Teil der Vorteile, hier mit diesen Werkzeugen. Es ist eine relativ kleine Anzahl Werkzeuge, aber die sind extrem mächtig. Und die sind den Entwicklern normalerweise bereits vertraut. Die gewählte Strategie ist immer so aufgebaut, dass es auch für große Flotten funktioniert. Und alle Werkzeuge sind praxiserprobt. Sämtliche Werkzeuge hier können auch durch andere Varianten getauscht werden, zum Beispiel bei Ansible könnte man auch OpenStack verwenden, bei GitHub könnte es auch GitLab sein, bei Debian könnte es Yocto sein, bei Mender Software Update und so weiter. Man ist da frei und kann das sich nach Belieben zusammensetzen. Was für mich auch so ein Kriterium ist, nach mehreren Jahren habe ich immer noch Spaß mit diesen Tools. Also es ist mich nicht verleidet, also das denke ich auch, die Tools sind alle absolut okay. Hier sind noch die gesamten Repositories, die ich verwendet habe. Immer wenn da so EDI drin steht, dann ist es wahrscheinlich ein Repository von mir. Und dann habe ich ein paar Rollen, habe ich gleich weiterverwendet, zum Beispiel den Ansible Kiosk, den habe ich vom Internet genommen. Der GitHub Action Runner ist auch vom Internet und für die Orchestrierung ist wieder ein eigenes Repository. Gut, hier gibt es noch ein paar weiterführende Informationen. Ich habe das ein paar Blogposts gemacht und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen und wenn noch Fragen da sind, stehe ich gerne zur Verfügung.
Besten Dank, Matthias, für den Vortrag. Jetzt aus dem Publikum gibt es Fragen.
Eine Frage zu den GitHub-Runnern. Sehe ich das korrekt, dass du in jedem Netzwerk, wo du Geräte updaten möchtest, einen solchen Runner haben musst?
Das ist korrekt hier. Also da na, muss ich noch ein bisschen. Das ist korrekt hier. Verwende ich also eine direkte mit Testinfra eine direkte Verbindung. Jetzt würde Mender theoretisch auch ein Port Forwarding anbieten. Das ist nicht wahnsinnig performant, sollte sich aber in der Kürze ändern. Und wenn ich ein Port Forwarding habe, dann kann ich natürlich über die Grenzen hinaus das auch machen. Und dann ist vielleicht auch der Runner nicht mehr so wichtig hier, sondern dann kann ich das Ganze auch auf GitHub direkt laufen lassen. Aber das ist korrekt, ja.
Für alle Leute, die uns über den Stream zuschauen, ihr könnt Fragen natürlich auch in den Chat stellen. Wir haben einen Matrix-Chat oder einen IRC-Chat. Gibt es weitere Fragen im Raum? Es scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich eine Frage. Du hast zweimal erwähnt, Sicherheit ist wichtig, ein Triggerwort für mich. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt mit Schwachstellen, die es grundsätzlich hat, vielleicht im Debian oder in einer Bibliothek, einer Library,
also das Wichtige ist ja mal hier, dass ich schnell reagieren kann. Also wenn zum Beispiel eine wichtige Lücke im libssl vorhanden ist, dann kann ich extrem schnell, kann ich für alle verschiedenen Gerätetypen das Betriebssystem aktualisieren. Und das ist auch ein Vorteil von Debian, die sind relativ auf Zack mit dem Flicken von solchen Schwachstellen. Also ich kann das dann relativ schnell auf die Flotte bringen. Das ist mal für mich das Wichtigste. Wenn ich jetzt was entdecken sollte, was relativ unwahrscheinlich ist, dann würde ich das natürlich auch entsprechend melden.
Okay, besten Dank für diese Antwort. Gibt es sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann besten Dank an Matthias und einen großen Applaus.
Danke, danke schön, ja.